Bits und Bratwurst. Dein Upgrade für Thüringen. Mit Steffen Schütz und Milene Starke.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Bits und Bratwurst, dem Podcast über Digitalisierung in Thüringen. Und hier sprechen wir über Technologien, die unseren Alltag verändern, über Menschen, die dahinterstehen, ob Verwaltung, Wirtschaft oder Bildung. Digitalisierung gehört heute zu unserem Alltag mit dazu und wir stellen uns teilweise auch wirklich die grundlegenden Fragen, wer kontrolliert das denn eigentlich? Wo liegen denn unsere Daten und wie unabhängig können wir uns überhaupt digital aufstellen? Und genau das sind die zentralen Fragen, die wir auch in der heutigen Folge diskutieren werden, nämlich mit der großen Überschrift digitale Souveränität. Und es freut mich ganz besonders, dass wir heute eine tolle Gästin mit bei uns haben, Jutta Horstmann. Jutta Horstmann ist Co-CEO der Heinlein-Gruppe und auch Mitglied unseres Thüringer Digitalbeirats. Jutta, herzlich willkommen bei uns.
Ja, ganz vielen herzlichen Dank und hallo auch von meiner Seite. Ich habe mich total über die Einladung gefreut und bin ganz gespannt auf unser Gespräch.
Ja, was macht denn die Heinlein-Gruppe genau?
Die Heinlein-Gruppe ist einer der größten Open-Source-Anbieter in Deutschland und wir sind quasi ein Full-Service-Anbieter, kann man sagen, denn wir haben drei Produkte, die wir bereitstellen, Open-Source-Produkte, nämlich wir haben OpenTalk, darüber werden wir ja vielleicht später noch ein bisschen sprechen, als Videokonferenzsoftware. Wir haben OpenCloud für Dateiverwaltung und Kollaboration und wir haben Mailbox als eine komplette Arbeitsplatzlösung. Und daneben bieten wir aber eben auch Beratung und wir bieten Hosting in unseren Rechenzentren an. Deswegen sage ich, also komplette Dienstleistungen aus einer Hand, das findet man bei uns.
Super, also du bist sozusagen wirklich die Expertin, wenn es um digitale Souveränität geht.
Dankeschön.
Freut uns auch wirklich sehr, dass du heute bei uns bist. Und bevor wir direkt ins Thema auch einsteigen, kann sich der ein oder andere vielleicht noch daran erinnern. In unserer ersten Folge haben wir ja sehr oft mit denglischen Begriffen um uns geworfen und haben gesagt, da müssten wir eigentlich ein Phrasenschwein hinstellen. Und tada, wir haben es tatsächlich getan. Jetzt steht hier so ein wunderschönes Phrasenschwein neben uns. Und wir haben gesagt, das soll jetzt auch nicht nur einfach symbolisch da stehen, sondern für jedes englische Wort, was wir heute verwenden, werden wir 5 € in dieses Phrasenschwein packen und unser Digitalminister Steffen Schütz und ich werden dann am Ende unserer Reihe aussuchen, an wen wir sozusagen dieses Geld spenden. Also hier auch nochmal ein Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Ideen habt, an welche gemeinnützige Organisation wir das spenden sollen, schreibt uns gerne. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir das Ding auf jeden Fall gut vollkriegen die nächste Zeit.
Ich weiß jetzt gar nicht, was ich damit machen soll. Soll ich jetzt ganz viel Englisch sprechen, damit wir dann möglichst viele Spenden sammeln? Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung.
Das ist dir überlassen. Ich fände das jetzt erstmal nicht so schlecht. Ne? Sehr gut. Aber gucken wir uns doch mal das Thema Souveränität an. Und Jutta, ich fand es ganz spannend. Wir haben uns ja auch schon auf einigen Veranstaltungen getroffen zu dem Thema. Und du hast auf einer der letzten Veranstaltungen gesagt, dass digitale Souveränität ein sogenannter digitaler Fallschirm für die Demokratie ist. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend und würde da auch direkt mal reingehen. Mhm. Was ist digitale Souveränität? Mhm. Was ist digitale Souveränität für dich? Und was ist denn genau dieser Fallschirm?
Ja, also ich finde es sehr wichtig, dass man genau mit dieser Frage startet, weil man spricht jetzt sehr viel über digitale Souveränität. Das ist so ein Hype-Thema. Aber man meint dann nicht unbedingt dasselbe damit. Mhm. Und deswegen meine Definition davon ist drei Aspekte, dass man Einfluss nehmen kann, dass man gestalten kann und dass man wechselfähig ist. Und was meine ich damit? Man kann Einfluss nehmen darauf, wo und wie man Software betreibt. Man kann sie selbst gestalten, also auch verändern. Man kann bestimmte Änderungen daran vornehmen. Und man ist in der Lage zu wechseln von einem Anbieter zu einem anderen Anbieter, von einer Software zu einer anderen Software. Ja. Und das bietet einfach größtmögliche Handlungsfähigkeit. Und zwar für die öffentliche Verwaltung, genauso für die Privatwirtschaft oder auch für jeden und jede von uns selbst.
Wenn wir es den Bürgerinnen und Bürgern von Thüringen ein bisschen begreiflicher machen können, wie würdest du denn sagen, kommt die Digitalisierung bei genau der Gesellschaft an?
Die Digitalisierung ist ja sehr vielfältig. Also wenn wir jetzt über die Digitalisierung in der Verwaltung sprechen, dann ist es natürlich sehr viel, wo wir von papierbasierten, aktenbasierten Verfahren übergehen in digitale Verfahren. Und ich glaube, die Bürger und Bürgerinnen kriegen das heute schon sehr viel mit, indem viele Amtsgänge gar nicht mehr notwendig sind oder sehr erleichtert werden, weil man sich vielleicht schon einen Termin vorher vereinbaren kann. Was aber daneben natürlich steht, ist, dass Digitalisierung heute unseren Alltag ja überall schon durchdringt. Ganz viel. Ich bin jetzt hierher gefahren, ich habe mit dem Zug mein Ticket gebucht über mein Handy, ich habe dann meinen Weg gefunden über meine Kartenanwendung, ich habe meine Termine verwaltet in auf digitalem Wege. Da denken wir ja schon gar nicht mehr darüber nach. Das ist uns so selbstverständlich. Und diese Selbstverständlichkeit in die Verwaltung zu übertragen, das ist eine Herausforderung, aber ich glaube auch eine totale Chance.
Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Wir haben es ja auch in unserer Digitalstrategie mit verankert, dass wir wirklich sagen, digitale Souveränität muss mitgedacht werden, weil es schlussendlich um Kontrolle geht, ne, um Sicherheit geht und das vor allen Dingen eben auch in den verschiedenen Ebenen, die wir in der Digitalisierung haben, sei es Infrastruktur, sei es das Thema Daten oder sei es Prozesse. Es muss halt immer mitgedacht werden. Und was ich in der Debatte immer ein bisschen schwierig finde, ist, ne, dass man bei digitaler Souveränität immer sofort über Microsoft spricht, obwohl es eigentlich viel, viel mehr Anbieter gibt und B, auch viel, viel mehr sozusagen Anknüpfungspunkte als nur dieses eine Microsoft-Produkt.
Genau. Ja, und ich finde, auf der Bundesebene ist gerade die Debatte um den sogenannten Deutschland-Stack, geht da genau in die richtige Richtung, weil wir bezeichnen, wenn wir über Technologien sprechen, nutzen wir den Begriff Stack, also quasi so ein Baukastensystem, um eben zu beschreiben, dass es, wie vielfältig eigentlich aus technologischer Sicht Digitalisierung ist. Das sind Endanwendungen, die wir kennen, die wir auf unserem Arbeitsplatz nutzen, aber eben auch, um miteinander zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Aber darunter liegen ja ganz viele Lagen noch. Und du hast das Thema Infrastruktur angesprochen. Mhm. Das ist ja so wichtig. Was läuft in unseren Rechenzentren? Die Anwendungen, die wir täglich nutzen, wo werden die gehostet? Wo werden die betrieben? Und haben wir da die Einflussnahme und die Gestaltungsfähigkeit, die wir wirklich brauchen?
Mhm. Und was ja dann auch immer ganz, ganz schnell gleichgesetzt wird mit digitaler Souveränität, ist das ganze Thema Open Source. Mhm. Open Source Software, Open Source Systeme. Ja. Vielleicht kannst du das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal einordnen. Also das heißt, wie gehört das Thema Open Source denn zum Thema digitale Souveränität?
Ja, ich habe ja vorhin so meinen Begriff der digitalen Souveränität erläutert mit Einflussnahme, Gestaltungsfähigkeit und Wechselfähigkeit. Ja. Und wenn man davon ausgeht, versteht man, warum Open Source genau darauf so gut matcht. Denn Open Source bedeutet ja nicht nur, dass der Quellcode, also das, woraus eine Software besteht, für jeden zugänglich und nachlesbar ist, sondern es bedeutet, dass jeder und jeder Nutzer, jede Nutzerin wirklich die Freiheit hat, Software auszuführen, wo und wie man möchte, zu kopieren, zu verbreiten, zu untersuchen, zu ändern und zu verbessern. Und das ist ja genau das, was diese Definition eben auch verlangt und weswegen Open Source sich so anbietet, zu nutzen, um digitale Souveränität zu erhalten.
Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Wir kommen nachher nochmal auch auf Thüringen, wie wir tatsächlich Open Source auch nutzen, denn auch wir haben genau diesen Vorteil ganz klar erkannt. Es gibt aber in dem Bereich auch, ich sag mal, Personengruppen oder vielleicht auch Branchen, zum Beispiel auch die IT-Wirtschaft, vor allen Dingen auch die mittelständische IT-Wirtschaft, die Open Source durchaus auch immer mal mit einem kritischen Auge beachtet, weil sie sagen, na, wenn wir jetzt auf Open Source setzen, dann habe ich ja gar kein Geschäftsmodell mehr, wenn sozusagen der ganze Code ja eigentlich Public Property ist. Ja. Ach, siehste, da haben wir schon, Mensch, Phrasenschwein, sehr gut. Dann habe ich ja sozusagen gar nichts mehr, womit ich Geld verdiene. Ja. Wie kann man dem entgegentreten? Ja. Oder ist das tatsächlich so?
Aus meiner Sicht ist das nicht so, aber es gibt zum Thema Open Source immer so viele Mythen, die sich darum ranken, so wie, keine Ahnung, der Wolpertinger oder das Schlumpfkrokodil. Also das sind so, das muss man dann doch in jedem Gespräch immer wieder erklären, aber das ist ja auch in Ordnung. Also es kommt ja darauf an, dass jeder und jede versteht, warum Open Source so wichtig ist und wie es genau funktioniert. Und ja, die Geschäftsmodelle sind andere. Also die Anbieter von Open-Source-Lösungen verdienen nicht ihr Geld damit, dass sie Lizenzen für Code anbieten. Und um das möglich zu machen, eben zu sagen, niemand darf unseren Code angucken, sondern man bekommt eben nur das fertige Produkt und kann das über Lizenzen eben erwerben. Stattdessen sind die Geschäftsmodelle rund um Open Source vielfältiger. Bei uns in der Heinlein-Gruppe zum Beispiel, ich habe es erwähnt, geht es sehr viel um das Thema Beratung, um das Thema Service, das Thema Dienstleistungen, Hosting. Also all das da drumherum, was eine Software eigentlich wirklich erstmal in den Betrieb bringt, anpassbar und anpassungsfähig macht für die Endanwender. Also zum Beispiel, wenn wir später noch über OpenTalk sprechen, da haben wir ja auch viel zusammengearbeitet. Da haben wir die Software ja auch angepasst an die Bedarfe der Nutzenden. Und das sind dann Dienstleistungen, über die man sehr wohl natürlich eben auch gut funktionierende, profitable Geschäftsmodelle umbauen kann.
Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Und ich glaube, wir sehen auch in der IT-Wirtschaft gerade auch einen gewissen Wandel, ne, dass das auch erkannt wird, dass das ein wichtiger Aspekt ist und dass man da eben auch tragfähige Geschäftsmodelle draufbauen kann. Und ich glaube, es gehört auch mit sozusagen zu uns als Politik, dafür auch die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Also deswegen, ne, wir haben es ja auch im Thüringer Digitalbeirat schon mal andiskutiert. Wie können wir es tatsächlich schaffen, dafür auch den Rahmen zu bilden? Also für mich wirklich weiterhin ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wenn wir uns da auch noch mal so ein bisschen in die Tiefe vielleicht noch mal mit reingucken. Was OpenTalk auch betrifft, ist es ja sozusagen auch ein gutes Beispiel dafür, wie wir sozusagen Open-Source-Software eingeführt haben. Und vielleicht lassen wir uns da einfach noch mal kurz ein bisschen in die Tiefe gehen. Mhm. Du hast ja gerade auch schon gesagt, es ist ja eins mit eurer Portfolio-Schwerpunkte von der Heinlein-Gruppe. Vielleicht nimm uns mal mit, wie ist es entstanden? Warum gab es überhaupt die Notwendigkeit dafür? Und warum jetzt in Thüringen besonders so stark?
Ja, also Videokonferenzen sind ja quasi so in all unser Leben massiv getreten während der Pandemie. Selbstverständlich gab es vorher schon Lösungen, aber das war nicht so, dass es jeder und jede alltäglich nutzt. Aber dann kam eben die Situation mit Corona und plötzlich brauchte jedes Unternehmen und jede Verwaltung brauchte eine gute Lösung, um Videokonferenzen anzubieten, um die gemeinsame Zusammenarbeit weiterhin ermöglichen zu können. Und was wir damals gesehen hatten in der Heinlein-Gruppe war, es gibt auf dem Markt keine sichere, souveräne Open-Source-Lösung, die die Anforderungen speziell aus der öffentlichen Verwaltung erfüllt, wo es eben sehr stark um Datenschutz geht, wo es darum geht, dass eben in den eigenen Rechenzentren das angeboten wird und nicht irgendwo in der Cloud in den USA. Und das haben wir gesehen, dass der Bedarf so groß ist und wir haben in der Heinlein-Gruppe unsere DNA ist immer sichere und souveräne Kommunikation für jeden und jede. Und aus dem Gedanken heraus haben wir gesagt, okay, da ist jetzt eine Lücke offensichtlich, da müssen wir etwas anbieten und haben aufgrund dessen OpenTalk entwickelt und eben Open Source bereitgestellt und haben jetzt in den letzten Jahren sehr viel Interesse daran eben auch wahrgenommen und dann eben auch mit verschiedensten Verwaltungen und da ist natürlich Thüringen absolute Vorreiter dabei, auch schon implementiert und damit sehr gute Erfahrungen gesammelt, wie wir die Software noch besser machen können für den Einsatz in der öffentlichen Verwaltung.
Sehr spannend. Ich habe mir auch ein paar Zahlen mitgebracht, wie viel wir denn tatsächlich schon mit OpenTalk gemacht haben. Also 50.000 Videokonferenzen in einem Jahr, fand ich total krass, diese Zahl. Und es nutzen auch wirklich 10.000 Beschäftigte in Thüringen gefühlt tagtäglich. Es ist in 60 Kommunen schon ausgerollt. Das heißt, wir haben wirklich mit einem doch recht kleinen Tool einen unglaublichen Mehrwert generiert. Ja. Und es ist für mich auch wirklich ein unglaublich tolles Beispiel, wie wir eine souveräne Softwarelösung für ein Land bereitgestellt haben, was dann auch entsprechend den Mehrwert bringt. Ich glaube, es ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir auch so ein Thema auch strukturell einfach vielleicht Copy-Paste machen können für andere Dinge.
Ja. Und du hast gerade mit den Kommunen noch einen wichtigen Aspekt benannt. Also sobald so eine Open-Source-Software für die Verwaltung vorliegt, kann die ja jederzeit nachgenutzt werden. Also es muss nicht immer neu beschafft werden, es muss nicht immer neu ausgeschrieben werden. Es müssen nicht, also wie wir es ja auch häufig gesehen haben in der Verwaltung, in unterschiedlichen Bundesländern für dasselbe Problem eine neue Lösung entwickelt werden. Wir sprechen hier ja über Steuergelder, die wir ja alle verantwortlich einsetzen wollen. Und es gibt so, und das ist jetzt ein englischer Begriff, es gibt diesen Slogan Public Money, Public Code. Also mit öffentlichen Geldern sollte auch Software entwickelt werden, die jedem und jeder als Open Source Software zur Verfügung gestellt wird. Und das habt ihr ganz wunderbar damit auch erreicht.
Und ich glaube auch, das Thema digitale Souveränität kommt ja auch jetzt gerade einen unglaublichen Schub. Und da komme ich auch so ein bisschen wieder zu deinem Zitat vom Anfang, ne? Der Fallschirm der Demokratie. Warum würdest du denn tatsächlich sagen, dass es der Fallschirm für die Demokratie ist? Ja. Also wie hat das Thema digitale Souveränität mit Demokratie zu tun?
Wir sprechen an sich schon lange über digitale Souveränität. Und das war in der Vergangenheit immer vor dem Hintergrund, okay, wir müssen halt diese Lizenzen zahlen und sind da abhängig von den Anbietern. Und das führt zu einer Kostenexplosion und zu Kontrollverlust. Jetzt aber sehen wir seit Ende 2024, als die zweite Trump-Administration begann und damit plötzlich wirklich die Demokratie in den USA massiv unter Druck steht, bekommt das ganze Thema eine ganz neue Qualität. Und zwar hinsichtlich dessen, dass dadurch, dass so viel Software eingesetzt wird, die sowohl aus den USA kommt, als auch sehr stark in den USA betrieben wird. Das ist jetzt das Thema Cloud. Also wir nutzen Software, die in Rechenzentren in den USA bereitgestellt wird oder auch in Rechenzentren auf deutschem Boden, aber von amerikanischen Anbietern angeboten werden und trotzdem eben nicht souverän sind, weil die Rechtslage in den USA so ist. Das ist speziell der sogenannte US Cloud Act, der amerikanischen Regierung ermöglicht, Zugriff zu nehmen auf die Daten, die in diesen Clouds gespeichert sind, auf deutschem Boden. Also das heißt, darüber haben wir eben nicht die volle Kontrolle und nicht die volle Handlungsfähigkeit, was unsere Anwendungen und unsere technologische Infrastruktur betrifft. Und damit bekommt die Debatte eine ganz neue Qualität, weil wir eben nicht mehr einen vertrauensvollen Partner jenseits des Atlantiks haben, sondern ein Land, was immer mehr sich von der Demokratie abwendet. Mhm. Und das bedeutet dann auf der anderen Seite, hier gibt es einen massiven Hebel über Androhungen von, man nennt es immer so den Kill-Switch, also die Abschaltung von der Infrastruktur, die wir nutzen, dass darüber dann bestimmte Forderungen der amerikanischen Regierung hier auch durchgesetzt werden können. Wir haben das an anderen Stellen gesehen, ob wir da über Grönland gesprochen haben oder wo immer wieder die amerikanische Regierung sich auch in extraterritoriale Themen einmischt. Und diese Einmischung sehen wir eben auch sehr stark in Deutschland immer mehr. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir unsere Handlungsfähigkeit und vor allem unsere demokratische Integrität behalten wollen, dass wir uns davon lösen und sicherstellen können, dass wir mit unseren eigenen technologischen Lösungen an den Start gehen. Mhm. Auch gerade jetzt, wo wir, und das ist jetzt ein ganz wichtiges Thema, was immer wieder noch jetzt stärker in den Diskurs kommt, wo wir immer mehr auf KI auch zugreifen, auf KI-Anwendungen, auf sogenannte Large Language Models, die eben im Moment auch sehr stark aus den USA kommen und damit auch die Möglichkeit der Beeinflussung von Meinungen, von Desinformation, von sogenannten Biases, also Vorurteilen bieten. Und da müssen wir ganz klar sagen, so etwas wollen wir hier nicht haben, weil das gefährdet selbstverständlich unsere Demokratie. Das gefährdet die demokratische Meinungsbildung. Und da ist es wichtig, dass wir alternative Lösungen an den Start bringen, um einfach auch unsere eigene Demokratie hierzulande zu schützen.
Ja, und ich glaube, wir haben alle noch so ein bisschen das Bild im Kopf, ne, wo Präsident Trump auch mit den großen Anbietern zusammen in seinem Büro saß und dann sozusagen sie alle darauf eingeschworen hat, seiner Strategie zu folgen. Ich glaube, das war so der Moment, wo dann wirklich auch so der Schalter dann irgendwie umgeschaltet wurde, auch in Europa. Und daraufhin sind ja jetzt auch Initiativen gestartet worden. Wir waren beide auch bei der Konferenz Frankreich-Deutschland, Schulterschluss für die digitale Souveränität. Die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist das jetzt plakative Politik oder steckt da tatsächlich wirklich inhaltlich etwas dahinter? Stichwort Delos Cloud, Stichwort Stackit, sind ja beides durchaus respektable Lösungen, ne, die auf der einen Seite sozusagen Hosting bieten, also da, wo sozusagen auch öffentliche Verwaltung ihre Daten hosten können, aber gleichzeitig natürlich Lösungen von, bei Stackit ist es jetzt Google, bei der Delos Cloud ist es Microsoft, dafür entsprechend nutzen. Und die Frage, die ich mir stelle und vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist das dann eine souveräne Cloud?
Aus meiner Sicht ist es das nicht. Also ich nenne sowas Souveränitätswashing. Also man kennt diesen Begriff so ein bisschen aus Greenwashing, also wo Lösungen als grün, als klimaschützend dargestellt werden, die es faktisch nicht sind. Und bei Souveränitätswashing passiert dasselbe. Also es wird so der Aufkleber souverän draufgeklebt, weil eine Infrastruktur in Deutschland gehostet wird. Aber wie ich eben erwähnt hatte, der US Cloud Act bietet Zugriff. Das ist die eine Möglichkeit. Es gibt jetzt immer mehr Angebote, die auch über verschiedenste vertragliche Feinheiten dann versuchen, sich da rauszuwinden. Unterm Strich bleibt immer noch die Möglichkeit der amerikanischen Anbieter zu sagen, wir schalten das Angebot ab, in dem Sinne, dass keine weiteren Updates und Sicherheitspatches mehr geliefert werden. Hm. Und damit kann man das jetzt noch ein paar Monate weiter betreiben, aber das ist es dann auch. Wir hatten letztes Jahr von Microsoft vollmundig das große Angebot, ja, und dann legen wir unseren Code in ein Bankschließfach in der Schweiz. Das fand ich sehr lustig, weil der Code von Microsoft Office und anderen Microsoft-Anwendungen ist sehr voluminös. Ich weiß nicht, wie groß dieses Bankschließfach dann ist oder ob sie es dann dort digital ablegen. Dann ist auch die Frage, wie kann man da drauf zugreifen? Aber einfach auch, wer versteht das? Und wer kann dann weiterhin den Betrieb sicherstellen von diesen Lösungen? Also das sind alles so Winkelzüge, wo ich mich dann auch frage, warum investieren wir so viel Geld da rein, um diese seltsamen Konstrukte weiterhin am Laufen zu lassen, wie Delos, wie jetzt den sogenannten souveränen Arbeitsplatz von Stackit, der eben Google eigentlich ist, wo wir doch andere Lösungen haben. Also wir haben in der öffentlichen Verwaltung vom Zendesk bereitgestellt, das OpenDesk-Produkt. Und wir haben daneben über alle Aspekte des Tech-Stacks hinweg gute Alternativen aus deutscher und europäischer Hand, die Open Source entwickelt werden, die man stattdessen ja einfach in Einsatz nehmen könnte. Und wenn sie den eigenen Ansprüchen noch nicht genügen, dann kann man da ja entsprechend investieren. Genauso wie eben auch bislang jetzt investiert wird, ob das jetzt ist in Microsoft-Lizenzen oder darin so komische Konstrukte zu bauen, wie eben zum Beispiel die Delos Cloud.
Und warum glaubst du, ist das so? Ist die Lobby einfach zu groß?
Lobbyismus ist definitiv ein sehr großes Thema und Lobbyismus ist aus meiner Sicht nicht etwas, was schlecht ist in sich, weil ja PolitikerInnen und Politiker auch Beratung brauchen aus der Wirtschaft. Also Thüringen macht das ja vor. Es gibt einen Digitalbeirat, wo man sich Rat sucht. Das würde ich jetzt nicht als Lobbygremium bezeichnen, aber es ist der gemeinsame Austausch ist so wichtig zwischen Politik und Wirtschaft. Aber wenn der gemeinsame Austausch eine starke Schlagseite zu bestimmten Anbietern bekommt, dann ist es gefährlich und es ist auch gefährlich für die Demokratie. Und das ist natürlich etwas, was wir sehen. Da ist unfassbar viel Geld im Spiel aus den USA. Man kann sich sehr viele Menschen, also Personal leisten, was diese Einflussnahme eben auf allen Ebenen auch vornimmt. Man kann zu Empfängen laden, man kann Publikationen herausbringen, man kann die Medien beeinflussen. Also Geld bringt dann eine ganze Menge und ich spreche nicht über Korruption, überhaupt nicht. Ich spreche einfach darüber, dass es viele Menschen gibt, die so etwas machen können. Und auf der anderen Seite, als deutscher oder europäische Anbieter haben wir jetzt, also wir wissen ja, die Anbieterstruktur in Deutschland und Europa ist sehr stark KMU-lastig, also kleine und mittlere Unternehmen. Und das ist gut so, das bietet Vielfalt, das bietet Resilienz. Aber das heißt auch, da ist gar nicht so viel Geld im System. Und stattdessen müssen wir eben einfach Vertrauen aufbauen und aber das braucht natürlich auch Zeit. Und auf der anderen Seite haben die großen Anbieter aus den USA ja sehr viel Vorlauf. Microsoft ist seit Jahrzehnten im Einsatz in der öffentlichen Verwaltung. Man hat da seine Ansprechpartner. Man kennt sich gegenseitig auch auf persönlicher Ebene. Und dieses Vertrauen, das sind wir jetzt dabei aufzubauen, ein Vertrauen zu schaffen in Anbieter in Deutschland, in Europa von Open Source Lösungen.
Und was würdest du dem Bund und vielleicht auch der EU raten, jetzt zu tun, damit vielleicht auch, wie du sagtest, das Souveränitätswashing aufhört? Ja. Also was für Alternativen müssten wir denn stärken? Du hattest das Zendes angesprochen, vielleicht kannst du noch mal drauf eingehen, was genau das Zendes ist und welche Rolle du auch vorher hattest beim Zendes und was jetzt damit passieren müsste.
Ja. Also was es grundsätzlich braucht, ihr habt das hier in Thüringen vorgemacht. Also es braucht eine klare Open-Source-Strategie mit dem Ziel, digitale Souveränität zu erreichen. Es braucht messbare Ziele und Kriterien dafür. Dazu gehört auch eine sehr klare Definition von digitaler Souveränität und eine Messbarkeit. Und wir sehen vielerorts, dass es genau in diese richtige Richtung geht. Thüringen ist ein Beispiel, Schleswig-Holstein ist ein Beispiel. Wir haben die Landeshauptstadt München, die großartige Dinge tut. Wir sehen auf europäischer Ebene, da gab es das Cloud Sovereignty Framework, was jetzt eingesetzt wird, um für Europa Cloud-Lösungen auszuschreiben und zu beschaffen. Also all das sind ja Initiativen, die genau in die richtige Richtung gehen. Und das Nächste, was ich eben auch erwarte vom Bund, ist, dass man eben das, was man im Koalitionsvertrag festgeschrieben hat, dass nämlich zur Erreichung von digitaler Souveränität Open Source gestärkt wird und man sich ambitionierte Ziele setzt, das muss jetzt kommen. Das Digitalministerium ist jetzt ein Jahr am Start. Da musste sich viel finden, das braucht ein bisschen Zeit, aber jetzt, denke ich, können wir erwarten, dass da geliefert wird. Mhm. Und das Digitalministerium hat ja mit dem CENDIS wirklich eben auch einen starken Arbeitsmuskel. Das CENDIS ist das Zentrum für digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung. Also es hat es direkt schon im Namen, diesen Begriff. Und ist deswegen eben auch das Informations- und Kompetenzzentrum für die öffentliche Verwaltung, kann unterstützen, Open Source einzuführen in verschiedensten Ebenen der öffentlichen Verwaltung, hat neben dem Produkt Open Desk, über das wir vorhin schon sprachen, mit Open Code eine fantastische Plattform, wo Open Source Software zur Nachnutzung angeboten wird, über sämtliche föderalen Ebenen hinweg. Also das CENDIS ist der strategisch wichtigste Player in der öffentlichen Verwaltung und braucht deswegen auf jeden Fall die absolute Stärkung und Rückhalt durch das Digitalministerium.
Hm. Sehe ich ähnlich. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da vielleicht auch ein kleiner Insight. Auch wir als Thüringen möchten gerne dem CENDIS beitreten. Mhm. Da warten wir gerade drauf, dass der Bund uns sozusagen auch ein positives Signal gibt, dass wir das auch tun dürfen als Länder, um sozusagen auch gemeinschaftlich eben solche Lösungen dann auch umzusetzen. Weil ja, ich glaube, wir haben alle verstanden, dass wir was machen müssen. Ne? Die Frage ist jetzt nur, welche Strukturen nutzen wir tatsächlich für die Umsetzung? Und das ist auch so ein bisschen das, was teilweise frustriert. Es wird viel geredet, ne? Wir unterschreiben tolle Papiere, aber wir müssen halt auch jetzt langsam in die Umsetzung kommen. Und ich bin da tatsächlich bei dir. Ich sehe auch das CENDIS wirklich als zentrale Figur in diesem Konstrukt. Aber sie müssen halt auch finanziell gut ausgestattet genau sein. Und wir als Länder müssen natürlich auch die Möglichkeit haben, mitsteuern zu können. Und da schauen wir mal, was der Bund macht. Also hier vielleicht ein Appell, wenn jemand vom Bund zuhört. Wir möchten das CENDIS. Sehr gut. Kommen wir vielleicht noch mal so ein bisschen auch noch mal in die Thüringer Sphäre, damit auch wir mal zeigen, was wir denn in Thüringen schon alles Tolles mit souveränen Lösungen machen. Open Talk sind wir gerade ja schon mal ein bisschen ins Detail gegangen. Wir haben aber auch tatsächlich schon den Open Source Preis gewonnen. Letztes Jahr sind zweiter Platz geworden mit unserer Thüringer Verwaltungscloud, die wir schon auf souverän Lösungen aufgesetzt haben, sogenannten Open Stack. Das heißt, auch da wieder eine Open Source Lösung im Rahmen der Infrastruktur aufgebaut haben. Und ich denke mal, das ist auch ein gutes Signal zu sagen, ne, wir in Thüringen haben es erkannt, du hast es schon gesagt, da auch den Weg weiterzugehen. Und das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz, den wir haben mit dem souveränen Arbeitsplatz. Wir haben andere Lösungen noch im Bauch sozusagen. Das heißt, wir haben Open Talk, ne, als Alternative zu Microsoft Teams oder WebEx. Wir haben das sogenannte Open Project als Alternative zu Microsoft Project. Wir haben die Nextcloud als Alternative zu einem Microsoft SharePoint. Also da können wir überall schon so einen Haken dran machen. Aber wo würdest du denn sagen, wie sieht denn für dich auch der souveräne Arbeitsplatz der Zukunft aus? Auch mit dem Hintergrund zu wissen, ne, dass wir natürlich auch eine Kommunalverwaltung haben, die irgendwann natürlich auch mitziehen muss. Das heißt, hier reden wir ja auch wirklich von, Change, das ist das deutsche Wort wieder weg. Ne? Wie können wir das machen und wie kriegen wir es tatsächlich wirklich auch bis zur letzten Kommune ausgerollt?
Ja. Wenn wir über Arbeitsplatzlösungen sprechen, ist natürlich das Thema Benutzerfreundlichkeit der Dreh- und Angelpunkt. Also Menschen sind so gewöhnt an die Arbeitsumgebung, die sie in den letzten Jahrzehnten erlernt haben, und da eine Veränderung herbeizuführen, da muss man eben dieses, du hast den Begriff genannt, Change ist es, also es ist eine Veränderung, und Change braucht Change Management, also braucht die Unterstützung der Leute, die jetzt gefordert werden, sich an etwas Neues zu gewöhnen, und das macht niemand von uns gerne. Das ist auf jeden Fall etwas, was man gut begleiten muss, wo man auch die Leute nicht überfordern darf und deswegen auch in Zusammenarbeit, glaube ich, ermöglichen muss und Leute nicht nur gut mitnehmen, sondern eben auch Leuten sagen, ihr könnt mitgestalten. Also wirklich die Handlungsfähigkeit, also die Souveränität auch bei jedem und jeder Einzelnen eben zu ermöglichen. Und ich glaube, dafür ist eben auch Open Source außerordentlich nützlich, weil man dann wirklich Einfluss nehmen kann auf die Arbeitsumgebung, die man gerne nutzen möchte. Man kann auch Aspekte wie zum Beispiel Barrierefreiheit eben sehr in den Vordergrund holen, was wir bei Open Talk eben zum Beispiel auch gerade gemacht haben. Und darüber eben so eine großmögliche Flexibilität in der Anpassbarkeit der Lösungen an die Bedarfe der Nutzenden eben auch ermöglichen.
Ich glaube, wichtig an der Stelle ist wirklich die Mitnahme der Mitarbeitenden, ja. Weil das ist ja auch wirklich auch aktuell, ne, für uns die große Herausforderung, das aktuell genutzte Microsoft-Produkt wirklich auszutauschen. Ist das A das Richtige? Wenn ja, wie machen wir das am besten und wie kriegen wir es dann tatsächlich auch argumentativ umgesetzt? Ich habe Beispiele auch aus anderen Ländern gehört, wo dann trotzdem nochmal der private Laptop mitgebracht wurde, weil da noch das Office-Paket installiert war, um sozusagen noch schnell das Dokument dann doch wieder über Microsoft bearbeiten zu können. Also ich glaube, wir haben für uns jetzt die Strategie der Kommunikation gewählt, ganz klassisch. Und wir probieren es auch gerade an einem Pilot. Wir probieren es gerade in der Justizverwaltung, dort zum Beispiel auch komplett mit Open Desk. Open Desk ist sozusagen auch die Alternative sozusagen des gesamten Microsoft-Kontextes, des Microsoft Office-Paketes und hoffen, dass wir da in den nächsten 3 Monaten auch wirklich ein positives Ergebnis haben, um das dann eben auch der restlichen Landesverwaltung vorstellen zu können, um dann hoffentlich dann auch in die Richtung zu gehen, Microsoft sozusagen auch aus der Landesverwaltung sozusagen sukzessive rauszunehmen. Das pilotieren wir gerade. Wir gucken uns natürlich auch Schleswig-Holstein an, wie die das gemacht haben. Auch spannend. Da ist der Kollege durchaus sehr rigoros durchgegangen und hat es einfach entschieden, es zu machen. Aber ich glaube, auf unserer Seite ist es eben wichtig, die Leute mitzunehmen. Sonst bekommt man eben genau diese Resistance gegenübergestellt. Und dann wird es eben schwer, diesen Change dann auch wirklich implementieren zu können. Zum Abschluss, weil wir sind tatsächlich schon wieder an der Zeit angekommen, habe ich eine Frage vom Anfang, die ich dir nicht gestellt habe. Unser Podcast heißt ja Bits und Bratwurst.
Fand ich sehr
und,
schön.
Und die Zuhörerinnen und Zuhörer, die beim letzten Mal schon mit dabei waren, haben ja auch ein paar Anfragen bekommen. Ne? Wir haben gesagt, was hat denn das jetzt mit der Bratwurst zu tun? Und deswegen müssen wir natürlich die Bratwurst auch jetzt irgendwie noch mit einbinden. Was ist denn deine Lieblingsbratwurstsorte?
Ich komme jetzt gerade aus Nürnberg und die Kollegen von OpenCloud, die dort ihr Büro haben, von unserer Tochterfirma, die würden jetzt natürlich sofort sagen, Nürnberger Bratwurst.
Ah.
Und ich selbst bin auch in Franken aufgewachsen, deswegen ich kann das eigentlich total unterstreichen,
Verstehe.
Muss aber sagen, ich bin seit vielen Jahren Vegetarierin und würde deswegen zur Veggie-Bratwurst greifen.
Brand, welche Marke?
Da muss ich direkt sagen, eigentlich am liebsten wirklich irgendwas einfach aus Gemüse. Da brauche ich gar keinen Fleischersatz, sondern ich bin eher, und das ist eben auch so dieser Open-Source-Ansatz, ich bin eher für die Alternative und nicht für irgendwas, was sich dann so ausgibt, als wäre es eine Bratwurst, sondern wenn Gemüse, warum nicht einfach eine schöne Paprika oder einen schönen Pilz
Find
auf
ich
den
auch
Grill.
Gut.
Unterm Strich bietet es ja einfach nur mehr Vielfalt und mehr Möglichkeiten, sowohl auf dem Grill wie auf dem Rechner.
Ja, und ich bin an der Stelle tatsächlich ganz traditionell eingestellt. Bei mir gibt's nur die gute, feine Thüringer Bratwurst und natürlich ganz wichtig mit Born-Senf. Der Bautzner, der darf nicht auf die Bratwurst und dann ist das auch eine gute Thüringer. Aber Jutta, vielen lieben Dank. Ich glaube, es war wirklich nochmal schön, ins Detail reinzugehen. Ich hoffe auch, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen konnten auf dem Weg der digitalen Souveränität. Toll, dass du den Weg hierher zu uns gefunden hast. Vielen lieben Dank. Und ich bin mir sicher, wir haben ein bisschen was für unser Schweinchen hier gesammelt
heute. Ja, das glaube ich auch.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Bits und Bratwurst. Der Podcast für dein Upgrade in Thüringen ist eine Kooperation des Thüringer Ministeriums für Digitales und Infrastruktur und der Digitalagentur Thüringen. Alle Folgen findest du auf den gängigen Streaming-Plattformen.